Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Heute geht's um Porridge. Ich glaube, Leandro, wir haben jetzt die Aufmerksamkeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und für die, die gerade die Nase rümpfen, weil das ja doch etwas ungewöhnlich ist für unseren Podcast, dann here we go. 27 Standorte, 270 Beschäftigte, über 11 Millionen Umsatz. Für 2025 sind gar 17 Millionen geplant und das alles mit einem erstaunlich hohen Gesundheits- und Nachhaltigkeitsanspruch und vor allem lediglich mit Wasser, Hafer und Salz, könnte man sagen. Das nämlich sind die drei Grundzutaten für diese astronomischen Zahlen. Die Rede ist von Haferkater. Das Unternehmen wurde 2014 als Porridge Café in Berlin gegründet und gilt heute mit seinen vielen Stores als eines der beeindruckendsten Beispiele dafür, wie viel Potenzial in, sagen wir mal, idealistischen Food-Konzepten schlummert. Was das genau bedeutet, worum es da wirklich geht im Kern, darüber spreche ich heute mit dem CEO von Haferkater. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Leandro Burguete.
Hi Lukas und vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich glaube, du hast es richtig gesagt. Mit Porridge haben wir die Hälfte der Zuhörer verloren oder gewonnen und vielleicht mit den Umsätzen haben wir sie wieder gewonnen. Und man sich dann fragt, okay, wie geht das, diese beiden Sachen zusammen? Und ich freue mich heute ein bisschen darüber zu erzählen, wie man mal mit einem anderen Produkt Gastronomie machen kann.
Genau das ist es. Ich glaube, genau das ist es, wie du das jetzt auf den Punkt gebracht hast, dass man mit einem Produkt, das einerseits viele Leute wissen, aber sowohl konzeptuell und man kann auch sagen betriebswirtschaftlich unter gastronomischen Gesichtspunkten nicht wirklich am Schirm haben. Ich glaube, genau das ist das Spannende in Kombination mit dieser, muss man schon fast sagen, schwindelerregenden Erfolgsgeschichte. Aber gehen wir es mal von Beginn an durch. Auf eurer Homepage, finde ich, da gibt es den guten Satz, einen schönen Satz, mit dem die Geschichte beginnt. Es war eine kleine Dönerbude, es wurde ein kleines Porridge-Café. So.
Ja, das ist, das trifft es eigentlich genau. Wir sind 2014, wir sind in Berlin, da bin ich gerade nach Berlin gezogen mit Anna, einer meiner Mitgründerinnen, und kam aus Frankreich ursprünglich, wo es viel gutes Essen gibt, viele gute Lebensmittel. Und kam nach Berlin, was lebensmitteltechnisch ein bisschen eine Wüste war, kann man sagen. Einerseits für erstmal gute Rohstoffe, wenn man das so leider so sagen kann. Und gleichzeitig war es aber auch kulinarisch viel spannender als Frankreich in einem anderen Aspekt, dass man sehr viel über Lebensmittel gesprochen hat. Man hat sehr viel darüber gesprochen, was macht das für den Körper. Es gab diese ganzen Foodtrends von glutenfrei zu vegan zu superregional zu allem, also all das gab es mit gleichzeitig auch, aber an jeder Ecke den Backshop mit den schlimmsten Brötchen, die verkauft wurden.
Und du hast aber das Gefühl, dass man in Berlin mehr über die Nährstoffe, über den Gesundheitsaspekt, über die Wichtigkeit von gutem, gesunden Essen gesprochen hat, als zur selben Zeit in Frankreich?
Ja, das ist das Interessante. Also Deutschland ist insgesamt eher ein funktional getriebenes Land. Also man hat die Funktionskleidung draußen und nicht die schöne Kleidung unbedingt, übertrieben gesagt. Ja. Und beim Lebensmitteln war es auch so erstmal dieser Aspekt zu sagen, wenn man über Essen spricht, dann spricht man nicht aus den Tomaten aus Südfrankreich wie in Frankreich oder über diesen bestimmten Käse oder dieses bestimmte Stück Fleisch oder so, sondern man redet, die neue Approach von Essen ist, funktional, was macht es mit dem Körper, wie viel CO2 hier, wie viele Krankheiten da irgendwie, also total so eine sehr deutsche Herangehensweise.
Ja, eigentlich. Sehr aufklärerisch irgendwie, ja klar.
genau, gleich alles besser wissen uns irgendwie dann theoretisch dann so und nicht einfach schmeckt und haben wir Spaß, wie die Franzosen dann sagen würde und ob das jetzt gespritzt wurde oder nicht, scheiß drauf, schmeckt einfach gut quasi. Das ist so eine andere Herangehensweise an Sachen. sehr, sehr verkopft fast, könnte man sagen eigentlich. Und genau, das war halt so der Punkt. Und da fand ich halt diesen Widerspruch so krass im Frühstücksbereich zu sagen, ja, okay, für Lunch verstanden, gibt's jetzt alles Mögliche, Abendessen auch, aber was gibt's im Frühstücksbereich, was diese Anfordernisse entspricht? Und da sind wir halt drauf gekommen, dass Brot eine schwierige Phase hat, weil einfach die Unterschiede für den Laien geschmacklich nicht so zu bemerken sind, mit dem einen, was mit Enzymen vorgepumpt ist und dem anderen, was einfach richtiges Handwerk ist. Es ist immer schwieriger, das zu sehen. Und da haben wir gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir dieses Frühstücksthema anders aufsatteln und diese ganzen Interesse für Lebensmittel in einem neuen Frühstücksprodukt umwandeln? Mhm. Und sind wir halt auf Haferbrei gekommen, was wir dann selbst gegessen haben, weil wenn man darüber nachdenkt, jetzt denkt man, okay, eigentlich ist es etwas, da gibt es keine Zusatzstoffe, das ist ein Vollkornprodukt, Hafer kennt eigentlich auch jeder, man kann das individualisieren mit ganz vielen Toppings, man kann es für den, der süßer hat, der es gesünder haben will, auf total unterschiedlichen Arten machen und man muss aber das Problem lösen, dass es nicht so schnell geht. Mein Brötchen kaufen ist ja klar, siehst du in der Auslage, kaufst du dir und dann eine Brezel. Aber ein Porridge, wie macht man das als Takeaway-Produkt? Und haben wir ein bisschen geschaut und gemerkt, dass es halt damals ein Pret-à-Manger, ein sehr verkauftes Produkt war in UK. Und gesehen, ey, eigentlich gibt es gar keinen Grund, dass man nicht so eine Monobrand daraus macht. Und das ist jetzt der Weg zum Dönerladen, weil ich dann einfach irgendwie was kaufen wollte zu essen und erstmal hatte ich null Ahnung, also ich komme nicht aus einer Gastrofamilie, ich komme nicht aus irgendeinem Bereich, wo ich sagen kann, ich weiß genau, wie der Hase läuft. Und dann war ich bei diesem Dönerladen und habe gesagt, ja, was zahlst du dann an Miete für so einen Laden, irgendwie eine kleine Ecke in Friedrichshain? Und der hatte geantwortet, ja, warum willst du den Laden haben? Und dann meinte er irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich der dritte Satz war irgendwie, gib mir 5.000 Euro. Und ich gebe dir den Mietvertrag. Ja. Und das war irgendwie, und dann wurde klar, dass dieses Ding abgerissen wird in 6-7 Monaten halt und man jetzt aber die Chance hat, einmalig jetzt für 500 Euro Miete im Monat, 16 Quadratmeter, einfach mal einen Topf hinzustellen, Porridge zu verkaufen und in alte Dönerbude mal zu gucken, ob es läuft oder nicht läuft.
Also irgendwie dann, auch ein bisschen eine Art Risikominimierung auch, oder? Also so. Ja. It's worth a shot. Ja. Und okay, schlimmstenfalls genau. 5.000 Euro in den Sand gesetzt, aber du hast es probiert, ja. Oder?
Okay. Genau. Ja. Genau. So, das ist halt irgendwie die Frage, weil auf dem Papier klang es so verrückt zu sagen, du stellst da Haferbrei hin und kauft das irgendjemand. Und wenn du deine Freunde fragst, dann haben die jeder eine andere Meinung dazu. Nee, und wenn ich es kaufe, für wie viel kaufst du es? Irgendwie zahlt jemand wirklich mehr als 1 Euro für Haferbrei zu mitnehmen. Und wir sind ja mittlerweile bei 94 quasi, das immer noch ein echt guter Preis ist, finde ich. Aber damals hätten wir uns nie geglaubt, dass wir mehr als 2 Euro dafür verlangen könnten, für das Prinzip. Und dann muss man es probieren. Und das ist im Allgemeinen, glaube ich, den Rat, den ich immer mitgeben kann. Man muss es halt auch probieren. Und es gibt dumme Arten, Sachen zu probieren, indem man halt extrem hohe Risiken geht, wo, wenn es nicht funktioniert, man sofort, also dumm ist ein bisschen ein gemeines Wort, aber das war damals Mietvertrag, kurzer Mietvertrag, wenig Mieter, Induktionsbutton, Topf, Schild, hast einen Laden quasi, so übertrieben gesagt. Ja, kannst gucken, wie man das kauft.
Ja. Bisschen Papierkram so und dann kann es eigentlich losgehen.
Ja, und das ist halt das, was ich an Berlin so schätze, ist, dass das ist möglich gewesen. Frankreich wäre das niemals möglich gewesen, weil die ganze Stadt irgendwie schon es geklärt seit Jahrzehnten, wem was gehört quasi. Und in Berlin gibt es noch so viele Brachflächen, so viele Orte, wo Sachen entstehen können, weil die Stadt auch so kaputt war und ist teilweise, was ja auch die Schönheit dieser Stadt ausmacht.
Ich habe dann irgendwo gelesen, ihr habt so ein Startkapital von 20.000 in die Hand genommen.
Genau.
Ja, mit dem ist dann losgegangen, wahrscheinlich so für Equipment und das Ganze, was es braucht. Die Getreidequetsche, die berühmte, die bei euch, glaube ich, in so gut wie jedem Laden steht, war die schon zu Beginn
dort? Ja. Genau, also die war zu Beginn dort, aber es war so ein, weiß nicht, 150 Euro Amazon-Modell wahrscheinlich gegenüber von jetzt so einem 5.000 Euro Modell. Ja. Und das Teuerste war damals die Kaffeemaschine. Also ich krieg's immer noch nicht hin, mir zu verstehen, wie wir damals für so wenig Geld einen Laden bauen konnten. Also erstmal haben wir ja alles selbst gemacht und Freunde haben uns beim geholfen, die Tische zu zimmern und Schild wurde dann selbst irgendwie, war ein Holzbrett irgendwie irgendwo gefunden, geschliffen, angemalt und also es war wirklich so, Und das ist halt das auch, glaube ich, das Sinnvolle an der Geschichte. Das Schöne ist, es ist einfach original. Es ist nicht einfach, es ist nicht ein Businessplan mit drei BWLern, die sich zusammensetzen und sagen, Porridge ist ein Markt, ich mache eine Grafik, so viel Geld kann ich damit verdienen, sondern total einfach Trial and Error probieren. Und deswegen ist es auch authentisch gewachsen und auch die Marke ist auch authentisch. Und das ist etwas, was man schwer nachbauen kann und ja, dadurch entstehen ja auch schöne Unternehmen und Geschichten durch so echte ja Erlebnisse.
Also ich glaube aber durchaus, wo ihr sehr viele Leute ab oder womit ihr sehr viele Leute abgeholt habt, war ja sicher auch dieser Gesundheitsaspekt. Wenn man sich da ein bisschen einliest bei euch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr habt eben diese Getreidequetsche, wo Hafer relativ frisch, also sehr hochwertiger Hafer. Ich glaube, ihr habt da einen deutschen Lieferanten sozusagen.
Genau, Biohafer.
Mhm. Biohafer, okay. Hochwertiger Hafer wird relativ frisch verarbeitet, hat damit natürlich um ein Vielfaches mehr an noch darin erhaltenen Nährstoffen und Vitaminen. Und ja, ist gleichzeitig eine Sättigung regional, nachhaltig ja wahrscheinlich auf vielen Ebenen. Also das war schon eine, also selbst als BWL-Studenten hättet ihr da sehr wohl die Sinnhaftigkeit in so einem Businessplan genau recht früh entdeckt, oder?
Ich glaube, das ist halt immer der Punkt, dass im Nachhinein scheint immer das immer sehr logisch, wenn es klappt.
Ja, ja.
Und davor ist es immer so ein bisschen kompliziert, aber im Nachhinein scheint es logisch und dann sagt man, okay, da gab es ja diesen Trend und gesundheitsbewusster. Wir sind ja immer noch, wir sind 2014. Das ist immer noch mal ein anderes Jahr gewesen.
Ja.
Und ja, und das ist viel war auch dieser Zufall, dieser Gründungszufall, dass man dann merkt, ach, die Lage ist dann doch ganz gut oder das Produkt passt dann doch zu viel mehr Menschen, als man glaubt. Es muss aber auch die Intelligenz dann da sein oder das Geschäftssinn da sein, das dann auch zu ergreifen und zu merken, genau, da soll es hingehen. Und bei uns war das Takeaway-Thema. Und ich glaube, genau wie du sagst, eigentlich, was halt vor allem logisch ist, ist erstmal diese Frühstückssituation, die jeder hat, glaube ich, ich stehe auf, was frühstücke ich heute? Brot hatte ich schon zweimal, Müsli irgendwie, kein Bock vielleicht, was esse ich? Und es gibt im Frühstücksbereich, ist so wenig. Ich kann mir irgendwie ausgiebig unter der Woche mir jetzt ein schönes Rührei oder was auch immer machen, machst du ja nicht so unbedingt, wenn du irgendwie dann zu oft im Weg zur Arbeit. Und was gibt es dann für Optionen? Mhm. Und da ist der Punkt, wo du, wenn du einmal Porridge probiert hast, du dann merkst, ey, fairerweise, ob ich jetzt Porridge mag oder nicht, mir geht's echt gut danach. Also es ist langsättigend, es ist irgendwie ein gutes Gefühl, es ist eine schöne Sättigung, ich weiß, es ist physisch ein Erlebnis.
Das kann gesagt jeder bestätigen, tatsächlich. Ja, ja, also selbst wenn man so wie ich jetzt nicht der absolute Hafer oder Porridge über drüber Liebhaber ist, ich habe es noch nie bereut, es zu essen und es geht dann tatsächlich, also, ja, muss man tatsächlich sehen. Und ich glaube, was ein großer, was natürlich ein großer Mehrwert ist, ist, dass es eine relativ milde Basis ist, die man, so wie ihr das macht, mit allerlei Toppings ja dann noch einmal empowern kann. Also
ja,
das ist oder?
Absolut. Und dann hast du halt auch, und dieser Kernelement ist halt noch mal viel wichtiger als das gesundheitliche. Also es ist ja wirklich physisch so, dass ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, aber wenn du Porridge isst, dann entlädt sich die Energie einfach langsamer. Also es wird langsamer dann vom Körper aufgenommen und nicht wie bei manchen Weißbrot, wo es einfach piekt und dann hast du wieder Hunger 3 Stunden danach. Deswegen hast du so ein schönes Gefühl danach. Mhm. Und also das war erstmal das Kern. Und dann ist ja eigentlich die Frage, im deutschen Markt, du hast ein Produkt Haferbrei. Das kennt jeder.
Ja.
Jeder kennt Haferbrei. Ob du es magst oder nicht, jeder kennt es. Du hast Haferbrei und dann hast du ein deutsches Produkt, was jeder kennt, was es aber nicht in der Gastronomie bis jetzt so verkauft wird. Und da versuche ich mal zu überlegen, wie viele andere Sachen gibt es in dieser Richtung. Und da gibt es gar nicht so viele, wenn man darüber nachdenkt, weil es einfach wirklich so ein Segment ist. Man sagt, eigentlich ist es logisch, dass ich im Frühstück zum Bäcker gehe und mein Brötchen hole oder mein Haferbrei hole. Und das gab es halt, es gibt Haferbrei, bevor es überhaupt Brot gab in der Ernährungskultur. Und trotzdem gibt es kein Konzept für Haferbrei. Und es gab auch eine Karte von eigentlich verrückt.
Ja. Eigentlich verrückt, also tatsächlich verrückt. Ja. Aber so verrückt, dass es vielleicht auch euren verrückten Erfolg erklärt wiederum,
oder? Das glaube ich auch, das spaltet auch, das ist super. Also man hat erstmal so ein Gefühl dafür, entweder man hasst es oder man mag es, aber so Gleichgültigkeit ist da wenig damit assoziiert. Und das schönste Erlebnis für mich ist immer, wenn im Laden so drei Typen reinkommen, Bauarbeiter oder Polizisten oder so, irgendwie sagen, was ist das irgendwie? Und dann das halt dann doch probieren und dann irgendwie am nächsten Tag nochmal kommen, 2 Meter groß, alle 100 Kilo und sagen, ich will eine Apfelkarte haben, irgendwie mit extra Apfelmus oder so. Dann merkt man, geil, das ist irgendwie, das versuchen wir auch, das nehmen wir es halt Haferkater nennen, nicht irgendeinen so englischen Fancy-Namen oder so, sondern wirklich, so China, wir wollen nicht das Konzept sein für nur die Berlin-Mitte-Leute. Wir denken, das ist eigentlich etwas für jeden. Und klar nehmen wir erstmal, wie beim iPhone oder vielen Trendprodukten, versucht man erstmal die Early Mover mitzunehmen, die das total in dieser Bubble stecken. Mhm. Aber am Ende des Tages ist unser Pricing und unsere Produkte darauf ausgelegt, beim Porridge zumindest, dass es für jeden was sein kann.
Woher kommt eigentlich jetzt dieses Wortelement des Katers? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Man sagt in London, dass man, oder in UK gibt es so ein Sprichwort, dass wenn du halt besoffen bist und einen Kater hast, du halt Porridge essen sollst am nächsten Tag. Und das passte. Und dann haben wir irgendwie dann so rumgesponnen mit den Namen. Und in Berlin gibt es eine ganze Katerkultur an Läden. Kater Holzig, Kater Blau, Kater. Und das hat irgendwie, und dann der Reim von beiden zusammen, 4 Silben, das hat einfach gepasst.
Stimmt. Ja.
Ja. Und das ist irgendwie, das macht's nett. Also ich finde, der Name ist echt so ein Glücksgriff gewesen, weil man fühlt sich vertraut out, fühlt sich irgendwie, ja, ich finde englische Namen im Healthy Food Aspekt eher so ein bisschen so.
So wie du sagst, du sprichst halt automatisch eine gewisse Bubble an, ne?
Ja.
Bist sehr schnell in Berlin Mitte und dort wiederum nimmst du die 10% mit, so.
Ja, absolut. Und das ist ja, genau. Und das ist halt auch, glaube ich, für uns jetzt der nächste Weg im Wachstum, ist dann auch nochmal zu schaffen, noch mehr in die Mitte der Bevölkerung zu gehen, wo wir jetzt schon sind quasi, aber noch mehr von diesem Hype oder Trend, ich kann es gar nicht so nennen, weil man macht es ja auch schon seit 11 Jahren, also es ist schwer irgendwie immer noch von Trend zu sprechen, aber noch mehr zu schaffen, wie holen wir noch mehr Menschen auf, weil ich bin überzeugt, dass es ein Produkt ist, was von 99% der Leuten, die im Bahnhof vorbeilaufen, probieren es ja dann am Ende prozentual wahrscheinlich oder essen es nur 1%, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn alle es einmal probieren würden, wir nochmal unsere Umsatzzahlen verdoppeln würden, weil viele Leute es einfach nur aus Prinzip nicht essen und nicht, weil es ihnen nicht schmeckt und nicht, sondern einfach sagen, oh, das sieht ja immer noch ein bisschen zu fancy aus oder zu, ist nichts für mich quasi. Und das finde ich so geil bei McDonald's oder anderen Brands, die es geschafft haben, wirklich für alle da zu sein. Und ja, und das wäre mein Ziel für die nächsten Jahre jetzt.
Ja, wir sprechen noch später ein bisschen ausführlicher über die Ziele. Die sind bei euch, das habt ihr auch schon bei anderen Interviews, finde ich, sehr beeindruckend kommuniziert, immer sehr ambitioniert, sehr, sehr kühn. Mich würde jetzt aber noch interessieren davor, wann gab es diesen Moment und warum, wo ihr gemerkt habt, hey, wir können diese Sache sehr wohl groß oder größer denken als in Form dieses Porridge-Cafés mit dem 6-Monat-Mietvertrag.
Ja, also 2014, September, 1. September haben wir ja dann eröffnet und gegründet. Und dann irgendwie kam erstmal die Erkenntnis, also von vornherein war die Idee nie, es war nie die Idee, Porridge zu verkaufen. Es war immer die Idee, Haferbrei zum Mitnehmen zu verkaufen. Es ging immer um dieses Takeaway von vornherein. Weil die Idee war, du nimmst 2 Elemente, du nimmst schnell und convenient und du nimmst hausgemacht und natürlich, wie packst du es zusammen irgendwie? Und wenn du es vor Ort isst, dann bist du ein weiteres Stadtcafé von den anderen Millionen Stadtcafés, die irgendwie was ganz Nettes machen. Aber wenn du das Takeaway messt, dann ist es auf einmal ein ganz spannendes Problem, was du löst. Und dann war die Frage, okay, Friedrichshain ist super für das, was wir so machen, aber es ist nicht, eine Stadtlage ist keine klassische Takeaway-Lage, außer wenn du an der Ecklage von der krassen Kreuzung bist. Und wo sollten wir eigentlich hin? Und das war von vornherein auch relativ klar, wir sollten zum Bahnhof hin. Und 2016 gab es dann die Chance, über die Deutsche Bahn hat dann so ein Accelerator-Programm, also so ein Startup-Wettbewerb gemacht und der Gewinner hat nochmal 20 oder 25.000 Euro in die Hand bekommen und konnte sich damit einen Pop-Up-Laden für ein paar Monate am Berliner Hauptbahnhof eröffnen.
Wow.
Das war so der Wettbewerb und da haben wir ein paar Leute bei der Bahn, die dann daran geglaubt haben, dass es Sinn machen kann, haben dann den Stand aufgemacht, ausgebaut, wieder so Nacht- und Nebelaktion, irgendwie bei 25.000 ist immer noch nicht so viel, um Laden aufzumachen.
Für einen Laden aufzumachen im Berliner Hauptbahnhof?
Ja, genau. Pop-up immer noch, aber trotzdem, Kaffeemaschine kostet 1000, also es geht ja schnell. Mhm. Und mittlerweile kostet ja ein Laden, den wir machen, 250.000 oder so. Also es ist ja nochmal irgendwie schon also, mal so, stark gewachsen.
So durchschnittlich ein Laden, den ihr macht, kostet so durchschnittlich ja. Daumen und Pi 250.000.
Ja, und da hast du irgendwie schon eine Menge davon für Genehmigungskosten, Planungskosten, das ist ja alles irre teurer geworden. Ja. Aber dann halt auch, kaufst du halt immer mehr Geräte, die halt immer mehr Volumen abfangen können. Das ist auch der größte Unterschied. Mhm. Naja, jedenfalls, um auf deine Frage zurückzukommen, wann wir es gemerkt haben, ist, dann haben wir aufgemacht, den Pop-Up-Laden Prime Location Berlin Hauptbahnhof. Und Frage von der Bahn, Frage von alle war, okay, ihr habt es geschafft in Friedrichshain, dass die Leute da Porridge kaufen. Aber was ist mit dem Reisenden, der in 5 Minuten seine S-Bahn hat oder seinen Zug? Hält er dahin und geht auf eine Menükarte, also er sieht es nicht in der Auslage, er hat noch nie ein Porridge zum Mitnehmen gekauft und bestellt das dann wirklich, ohne zu wissen, wie lange es dauert, ohne zu wissen, wie es schmeckt, ohne zu wissen, wie es aussieht. Mhm. Und dann haben wir halt aufgesperrt um 7 Uhr an diesem Tag 2016 und von morgens bis abends war eine Schlange da. Und da haben wir, mussten Freunde anrufen, ihr müsst kommen, wir sind zu wenige in der Schicht irgendwie. Also da haben wir gecheckt, okay, die Leute verstehen das sehr wohl und woher diese Magie genau kommt. Also kann man nicht genau erklären, warum versteht man das? Wir haben jetzt in Paris einen Pop-Up-Laden aufgemacht unter einem anderen Markennamen. Paris ist Frankreich, da wo ich auch herkomme und wo ich dachte, nie im Leben kaufen die Porridge oder Haferbrei.
Schwierig.
Und wir haben halt, ja, total. Und wir haben halt im ersten Monat mehr Umsatz gemacht als ein Airport Airside-Lage mit 20% Porridge-Anteil irgendwie. Und
das ist krass.
Ja, total Wahnsinn. Ja.
Wow. Also das ist offenbar auch in Paris angekommen, was wiederum eigentlich die von dir eingangs erklärte Ausgangssituation widerlegt oder beziehungsweise zeigt, dass sich da sehr viel getan hat, dass auch in Frankreich der Gesundheitsaspekt in die Genusssphäre Einzug erhalten hat, offenbar.
Ja, absolut. Na, ich denke halt, du hast jetzt bahnhofspezifisch, hast du halt einen Markt. Du bist gewohnt, am Bahnhof ein unglücklicher Konsument zu sein, was Essen betrifft.
Ist ja. Einfach
so. Du bist abgezockt, das ist zu teuer und es ist nicht...
Und es ist alles einfach ein Dreck.
Ja, genau, genauso. Fühlt sich einfach scheiße an.
Ja.
Und dann denkst du dir, okay, und das ändert sich langsam in Bahnhöfen oder doch ändert sich schon gut, weil du halt immer mehr der Konsument halt keinen Bock mehr drauf hat und der Wettbewerb stärker wird. Und stärkerer Wettbewerb bedeutet auch oft bessere Produkte, weil dann du dann die Wahl hast. Ja. Und da gibt es halt immer mehr geile Konzepte, die an Bahnhöfen aufmachen. Aber dass es so 10-Jahres-Mietverträge mit sehr eingesessenen Playern ist dieser Wandel geht nicht so schnell.
Ja.
Und da, wo er in Deutschland 2016 dann auch schon angefangen hat, mit den ersten Konzepten, die dann auch hier ein bisschen aufgemischt haben, ist in Paris das jetzt auch so weit, weil Paris hat halt Vor- und Nachteil von der grandiosen Ernährungskultur, dass man da langsam einen Wandel stattfindet, weil man ruht sich länger aus auf dem Namen Pierre Hermé und auf diese ganzen Konzepte und dass am Ende da einfach nur überteuerte Macarons und schlechter Automatenkaffee verkauft wird, braucht länger, um das zu checken, weil der japanische Tourist im Pariser Hauptbahnhof dann am Ende dann trotzdem diese Box kauft und die unfassbare Umsätze machen und gar keinen Druck haben zu wechseln. Und das ist das Schöne in Deutschland, an der ganzen Foodkultur ist, du hast mehr Druck zu wechseln.
Ja,
so wie
du sagst, du hast weniger diese großen Namen, die einfach schon seit Jahrzehnten irgendwie dafür stehen, dass wenn ich beim Bahnhof bin, dann gehe ich halt Schiphol oder gehe ich halt sonst wo.
Ja.
Und das ist auch, was ich dort bekomme, ob es jetzt über drüber ist oder nicht. Es ist nicht katastrophal, aber du weißt ungefähr, was du dort halt bekommst, in Gare du Nord oder wo auch immer. Spannend. Spannend. Also das war dann der Moment, aber wie war das, das wollte ich vorhin noch fragen. Kamen diese großen, oder war dieses große Interesse hauptsächlich Kunden, Leute, die sich das zum Mitnehmen, oder auch solche, die sich hinsetzen dort und...
Also wir hatten reines Takeaway und von vornherein haben wir uns gedacht, wir müssen das, unsere Läden, das ist dann der andere, warum das so gut läuft. Wir haben kleine Flächen, wir brauchen keinen Fettabschalter, wir brauchen keine Dunstabzugshaube, wir brauchen wenig Strom. Wir können in jedem Retail-Laden, der pleite gegangen ist an einem Bahnhof, weil alle jetzt auf Amazon ihre Kleidung oder auf Zalando oder About You kaufen, können wir rein und sagen, hey, lieber Bahn, Airport, whatever, schaut mal hier, ihr habt eine kleine Fläche, ihr habt schon 2 Bäcker im Bahnhof, einen Coffeeshop, Was macht ihr für die Kunden, die was anderes haben wollen? Wir schaffen eine hohe Flächenproduktivität auf kleine Fläche. Das ist der Business Case, ist für Vermieter auch gut. Das ist das Nächste, was uns dann halt geholfen hat. Das ist ein sehr guter, für die Vermieter ist ein sehr spannender Deal einfach, weil die haben Schwierigkeiten, nicht immer das Gleiche, und kannibalisierst du die Umsätze um einem anderen und die Mieter sind unzufrieden. Das haben wir halt nicht. Und das war das, was auch purer Zufall ist, weil wir haben darüber gar nicht nachgedacht, dass wir ja gar kein Fett benötigen für das, was wir machen, und dass wir nichts braten. Das war alles Zufall. Und dann haben wir natürlich dann das ergriffen und gesagt, wir entwickeln das Sortiment und dürfen aber nie in die Richtung gehen, dass wir anfangen, irgendwas zu braten. Wir müssen ein kreatives Sortiment haben, aber mit Zusammenstellen, Vorproduktion, Lieferanten, gute Lieferanten, die das für uns dann so backen, wie wir es haben wollen oder zubereiten, wie wir haben wollen. Und das haben wir dann ergriffen, und die Herausforderung war dann aus diesem Frühstücks, ganz klar Frühstückspeak, ein Ganztagessortiment zu schaffen, weil man dann ja dann merkt, okay, dann hast du halt irgendwie eine Stunde, wo du in einer Stunde 800 Euro Umsatz machst, irgendwie mit Porridge und Kaffee irgendwie. Und dann aber, wie bringst du diesen Peak zu Mittag und halt ohne das Konzept zu verbessern, ganz wichtig, ohne auf einmal 40 Quadratmeter Flächen zu brauchen, sonst funktioniert's nicht. Und mit dem Anspruch zu behalten, den du ja bei den anderen Produkten hast. Und das hat, wir haben alles probiert, wir haben Smoothies probiert, wir haben Salatbowls, und wir haben jetzt irgendwie eine ganz gute Mischung von Produkten, die wirklich machen, dass wir mittlerweile auch von früh bis, wir haben Läden, die sind bis 22 Uhr offen und machen da immer noch Umsatz. Und natürlich haben wir eine Morgenpeak, oder das ist unser Kerngeschäft, aber wir sind schon lange raus daraus, dass wir uns sagen, was machen wir am Nachmittag? Das passiert nicht mehr. Am Nachmittag ist ein bisschen mehr Kaffee. Das ist nämlich auch der Punkt, der, glaube ich, auch erwähnenswert ist, ist ja ein richtig geilen Kaffee. Wir haben eine La Marzocco Siebträgermaschine, wir wissen, wie die benutzt. Wir haben eine frische Vollmilch. Du findest am Bahnhof, ich überleg mal, ich glaube, es gibt kein einziges Konzept, was eine frische Vollmilch benutzt. Das ist über eine Haarmilch, und die Milch schmeckt einfach anders. Wir haben einen hohen Fettanteil, damit es richtig schön den Geschmack vom Cappuccino trägt. Und das, die ganze Coffeeshop-Kultur, die sich ja wahnsinnig aufgebaut hat in Städten, findest du an Bahnhöfen, als wir angefangen haben, gar nicht, und mittlerweile irgendwie sehr eingeschränkt. Und die Coffeeshop-Konzepte können wiederum alleine nicht am Bahnhof gehen, weil die haben nicht genug Food-Angebot, um sich die hohen Mieten zu leisten.
Ja.
Und dann nehmen wir, da fangen wir alle Leute an, die sagen, hey, ich will einfach nur, wir haben einen hohen Kaffeeanteil auch in den Verkaufszahlen, weil einfach, wenn du gerne Cappuccino trinkst und am Bahnhof unterwegs bin, dann gibt es Espressohaus, die einen guten Job machen und jetzt am Markt sind. Und dann gibt es uns, und das war es meines Erachtens.
Ja. Ihr habt ja auch so Hafer, Reis, Bowls und so. Ist das dann das, womit es ab Mittag losgeht? Also das heißt, dass dann so ab Mittag oder Nachmittag weniger die klassischen Porridges rausgehen, sondern dann tatsächlich eher die anderen Satellitprodukte sozusagen?
Genau, also definitiv ist das dann, wir haben jetzt mittags, haben wir zwei Stullen mit wirklich einem guten Brot, was wir von der Bäckerei, die entfernt verwandt mit mir sind, irgendwie produzieren. Das bleibt irgendwie in der Familie, das ist ganz nett. Und die in Brandenburg sind. Wir haben zwei Wraps und wir haben jetzt kleinere Bowls und auch warme Bowls auf der Menükarte. Das ist so. Und die Bowls sind dann mit einer Art Reis, der aus Hafer besteht und dann zusammengestellt ist, dass er sich schneller kochen lässt. Und das ist so das Lunch-Sortiment, und das ist sehr wenig, wenn du es vergleichst. Es sind ja nur zwei Artikel pro Ding und wir wechseln die auch relativ wenig. Wir versuchen dann, gute Items zu haben und dass es gut schmeckt, aber dann auch nicht irgendwie immer wieder was Neues zu machen, sondern das muss solide, und der Reisende, der immer am Bahnhof ist, muss wissen, hier schmeckt mir dieser Artikel bei denen ganz gut. Und genau, und das verkauft sich dann mehr, und am Nachmittag gibt es wieder Porridge auch, weil wenn du darüber nachdenkst und abends in irgend noch was dich sättigt, aber nicht 10 Euro kostet, kannst du halt Porridge für 4,90, ist eigentlich ein guter Deal irgendwie auch mal.
Ja, schon. Ja.
Und genau, und dann da haben wir so das Sortiment ausgebaut, und die Schwierigkeit war, dass wir halt immer gesagt haben, was auch immer wir da reinstellen, es darf das nicht woanders genauso geben. Also kein Starbucks-Schokomuffin, den du in 100 Läden findest, kein Double-Chocolate-Cookie, den du in 100 Läden findest. Es muss immer unser eigenes Rezept sein. Die Kuchen werden nur für uns nach unserem Rezept gebacken. Also alles, was wir haben, jedes Dressing, jede Soße, wir versuchen, dass alles unser Ding ist. Und das ist halt schwer, weil dann kommen wir dahin und sagen, okay, aber sorry, wir wollen keine Zusatzstoffe drin haben. Es muss möglichst clean sein. Wir wollen irgendwie und dann was finden, was skalierbar ist und trotzdem gut schmeckt und alles, alle Anforderungen erfüllt, ist nicht so einfach. Sie haben keine klassische Transgummi- oder Metro-Soße im Sortiment. Das ist alles unsere eigene und deswegen unterscheiden wir uns dann auch vom Wettbewerb da.
Ja, ja. Ihr habt ja doch fast 30 Läden jetzt deutschlandweit. Wie kann man sich das jetzt sowohl von den Porridge wie auch jetzt von den Bowls vorstellen? Wird da zentral vorproduziert, dann an die Läden ausgeliefert? Wird vieles in den Läden selbst angesetzt oder produziert?
Also fast alles wird im Laden gemacht. Also der Porridge wird jeden Morgen, quetschen wir den Hafer und kochen den für den Tag. Also nicht für den Tag, wir kochen ihn alle 2 Stunden neu. Aber wir fangen erstmal morgen, setzen wir dann mehrere Hafertöpfe dann auf für den Porridge quasi und haben dann in den Läden so Peaks mit 500 Porridges am Tag einfach, die wir verkaufen.
Also, 500, Peaks von 500 Porridges pro Tag, oder?
Ja, pro Tag insgesamt, genau. Ja. Und das ist halt dann, das ist schon eine Ansage. Wir merken halt, dass wir, komme ich später nochmal drüber, so wahnsinnige Wachstumsraten haben im selben Laden. Aber das ist der Punkt, den ich vorher meinte, das ist das, was mich so freut vor allem ist. Wir sprechen ja gerade in einem Markt, in Deutschland zumindest, der, wo die Gastronomie 2024 leicht rückläufig war, auf selbe Fläche, oder inflationsbereinigt, wenn man das jetzt wegnimmt. Und wir haben 24 gegenüber von 23 auf selbe Fläche haben wir 19% mehr Umsatz gemacht. Und das sind einfach, also mega. Und das zeigt ja, dass die Leute genau mit dem Sortiment, genau mit dem Pricing. Und jetzt habe ich mir gerade angeguckt, auch vor unserem Gespräch von Januar bis zum 9. April, also bis gestern, waren wir gegenüber von vorher auf den 19% nochmal auf selbe Fläche auf plus 16%.
Wow.
Ein Umsatz.
Gegenüber dem Vorjahr, das ohnehin schon mit 19
Uhr. Ja, genau. Ja. Und da merkt man halt, dass es irgendwie genau da, das ist, du fängst nicht sofort an, hast wahnsinnige Umsätze, weil das ist ja, du bist nicht da und hast eine geile Auslage und die Leute sagen, ja, super, das sieht toll aus, nehme ich mir, sondern du musst ja erst die Kunden ranführen. Aber wenn du sie rangeführt hast, und das mag ich so an, ich hoffe, das ist für mich die Antwort darauf, warum das so ist, aber mein Verständnis ist, dass Produkte, die preislich und geschmacklich überzeugen, einfach langfristig auch gewinnen. Das ist die positive Message, die ich daraus gewinnen will. Und natürlich spielen auch andere Effekte mit rein. Aber genau, das ist das, was ich mitnehme. Also wir machen alles auf der Fläche. Wir machen alle Wraps und alle Stullen und alles auf der Fläche mit Läden, die teilweise nur 16 Quadratmeter groß sind. Das muss man auch dazu sagen, ja. Und dann halt alles so optimiert, dass wir sagen, wir machen jetzt kein Dressing auf der Fläche, sondern haben unsere Menükomponentenhersteller, die auch die Hochmilch-Gastronomie beliefern, das genauso dann machen. Wir haben unseren Apfelmus, der wird dann nach unserem Rezept geliefert und gebracht und stellen dann möglichst viel zusammen. Wir veredeln noch einzelne Sachen, indem wir was marinieren oder kleinere Sachen machen, aber immer ohne dieses Part, was halt extrem einschränkt in dem Tool, indem man da mal was Besseres draus macht einfach. Ja, und das ist also alles auf der Fläche, das sind die Vorgaben und genau.
Diese Mengen an Hafer, gibt's da weißt du da irgendwas, wie viel Hafer
Frage. Geht,
weiß nicht, täglich von Hafercutter raus?
Was ich habe es mal ausgerechnet, ich weiß es gar nicht genau, aber ich weiß halt, dass es jetzt zum Punkt ist, wo wir halt darüber nachdenken und es gerne machen, dass wir halt unsere eigenen Haferfelder dann mit bewirtschaften mit einem Landwirten und dann auch, das ist halt auch von dem Message cool, dass man genauso das sehen kann. Weil es ist ja das Schöne am Produkt auch, du siehst es und weißt, was drin ist. Wie oft gibt es das mittlerweile bei Lebensmitteln, dass du, auch bei einem Salat, hast du halt deine Dressingsoße und du denkst dir, keine Ahnung, was da alles drin ist.
Die Würfelzucker sind 100% allein
in Kombination
und Stabilisatoren und du willst...
Genau. Und es muss halt leider irgendwie oft sein, damit Systemgastronomie fähig ist oder auch in der Gastronomie, in der klassischen Gastronomie, ist es ja leider auch oft so, dass du nicht genau weißt, was ist da drin. Und beim Porsche ist ganz klar. Und das ist so schön, dass du es genau weißt. Ich weiß, was ich bekomme. Und ich entscheide selbst, ob ich dann auch irgendwie extra Bananen oder was auch immer drauf haben möchte.
Aber die Basis ist tatsächlich, ich muss das jetzt nochmal so ganz straight fragen, tatsächlich Hafer, Wasser, Salz.
Ja, genau, total puristisch. Also siehst ja die Schotten, die essen es genauso. Deswegen haben wir es ja auch Porridge genannt, weil Haferbrei tendenziell auch mal mit Wasser gemischt. Aber das Besondere bei uns ist, dass es gibt einen großen Unterschied zwischen wie er schmeckt bei uns und wie man, wenn man sich zu Hause macht, dadurch, dass man den Hafer frisch quetscht. Und dadurch hat man ihn frisch gefetcht und auch in unterschiedlicher, also auf eine bestimmte Art das macht und der dann auch eine Stunde lang kocht, weil es eine riesen Portion auch ist. Also eine Stunde lang wirklich dann die Zeit braucht, um so zu werden, wird er sehr cremig.
Also und der kocht dann eine Stunde, der Hafer.
Ja, genau. Der also vielleicht eine Dreiviertelstunde dann, aber insgesamt dauert der Prozess eine Stunde. Mhm. Und was ich ganz gerne mache, ist, wenn jetzt jemand zum Laden kommt und dann irgendwie es noch nie probiert hat, dann mache ich einen Espresso-Becher, mache ich irgendwie Hälfte Porridge rein, mache ich Apfelmus und die Menschen, die es probieren, denken gleich an Milchreis mit Apfelmus und sind sogar drauf irgendwie. Das ist diese positive Assoziation, die dann viele haben. Und von der Konsistenz ist auch, ist keine Suppe oder so, ist irgendwie so Milchreis-ähnliche Konsistenz und das ist ja geschmacklich eigentlich sehr beliebt.
Ja, total, klar. Also, aber eben, du holst noch viel mehr Leute ab, weil es, naja, klar, weil es vegan ist natürlich auch.
Ja, absolut. Ja. Und das ist halt auch, wir sind halt komplett vegetarisch im Sortiment. Mhm. Aber jetzt aus unterschiedlichen Aspekten bei den Gründern, warum wir das so gemacht haben, bei mir war so der Aspekt, dass ich mir gesagt habe, ganz ehrlich, du kannst keine Systemgastronomie machen mit guten Fleisch- oder Fischprodukten. Geht einfach nicht. Der Druck auf den Preis ist so hoch, dass du am Ende irgendwann gezwungen bist zu sagen, hier noch ein paar Cent weniger, da noch ein paar Cent weniger. Und am Ende kaufst du zwangsläufig das billige Fleisch. Und das Schlimmste daran ist, du kaufst es auch, weil es den Konsumenten am Ende nicht juckt. Und das ist das ganz Traurige an der ganzen Geschichte, ist, dass am Ende oder es nicht genug Leute es würdigen, dass du jetzt einen Aufpreis verlangen kannst, den du bei deinen klassischen Gastronomieaufschlägen verlangen müsstest dafür, dass du jetzt hier diese 10, 20, 30, 40, 50 Cent mehr hast im Produkt. Und das war so für mich die ganz klare Erkenntnis. Ich denke, du kannst mit guten Fleischprodukten arbeiten, aber nicht in diesem großen Stil von Systemgastronomie. Du kannst das mit ganz vielen verschiedenen Aspekten machen, aber da geht das meines Erachtens nicht. Und ich habe lieber eine etwas günstigere Gurke, sag ich mal, als ein günstigeres Stück Lachs, wo ich dann ganz genau weiß, was da abgeht. Und wir verzichten brutal auf Umsatz deswegen. Weil egal, Gesundheitsaspekte hin oder her, würden wir jetzt einen Lachs-Bagel da reinstellen oder nicht nur einen vegan Caesar Wrap, sondern einen richtigen Caesar Wrap, wir würden mehr Umsatz damit machen.
Dass ihr es nicht macht, ist tatsächlich einfach die Transparenzüberzeugung, die Überzeugung, ein Produkt auch nie schlechter werden zu lassen, wenn der Preisdruck zuschlägt, ist das?
Ja, also es ist, wir glauben einfach, also wir würden uns einfach scheiße fühlen wahrscheinlich, wenn wir anfangen würden, mit schlechten Lebensmitteln unser Unternehmen aufzubauen. Da würden wir uns, das ist halt auch ein bisschen auch die Schwierigkeit bei der Gründung mittlerweile von, sage ich mal, ein bisschen aufgeklärteren denkenden Menschen, also die nicht nur an Kohle denken, sondern auch denken, ich will was bewirken mit meinem Unternehmen, ist ja die Schwierigkeit, was bewirken und dabei Geld zu verdienen, ist gar nicht so leicht.
Ja, ja.
Weil es geht viel schneller, wenn du auf ein paar Sachen verzichtest, die wichtig sind. Mhm. Und das ist halt immer, genau, das ist halt jetzt der Punkt bei uns oft gewesen oder bei jedem, der jetzt irgendwie, wie kann ich das sagen, der irgendwann mal sich entscheidet zu gründen und irgendwie ein bisschen so über die Welt nachdenkt und denkt, hey, wer ist eigentlich richtig oder falsch? Dann hast du ja ganz klare Ideen. Bei mir im Unternehmen wird es immer so laufen. Wir werden immer unsere Leute ganz toll behandeln und wir werden immer ganz fair zu allem sein. Und dann kommt der Markt.
Ja.
Und der Markt sagt erst einmal, um es um einen Kraftausdruck zu sagen, fick dich. Das ist halt irgendwie, der sagt eigentlich, nee, du musst richtig Kohle verdienen. Du musst eigentlich irgendwie hier viel günstiger einkaufen. Du musst hier ganz viele Abgaben von allen Seiten haben. Und wie halten dann deine Glaubenssätze in Anbetracht dieser Situation. Und da kommt die richtige Herausforderung. Weil zwangsläufig fängt man an, ein bisschen abzuschneiden von den Sachen. Du sagst, dann nehme ich halt den nicht nur 100% Bio, sondern wir machen es mal 60%. Dann nimmst du. Und das geht ja immer weiter, weil es hört ja nie auf. Mhm. Und das ist auch der Grund, dass wir sprechen, wahrscheinlich später, weil wir die Rechtsform geendet haben, weil wir sagen, ey, eigentlich wollen wir nicht. Wir wollen es muss doch irgendwo aufhören dann. Es muss auch irgendwo den Weg geben, wo man sagt, nicht immer mehr, weil die Aktionäre wollen dann ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Rendite von allen Seiten. Und so viele schöne Marken, die es am Markt gibt, werden dann langfristig schlecht gemacht, weil dieser Glaube dran fehlt am Ursprung.
Ja, genau. Also das ist ein sehr interessantes Stichwort, das du eben hast. Und darüber würde ich jetzt tatsächlich auch gerne sprechen, weil es, finde ich, eine sehr, sehr interessante Gemengelage ist. Man merkt auch, wenn man dir zuhört, Du weißt sehr wohl um die Tücken, auch um die Brutalität des Marktes. Das ist wahrscheinlich, da seid ihr als Gründerkollege wahrscheinlich alle auch ehrfürchtig genug, um zu wissen, gewisse Änderungen, wie du jetzt gesagt hast, wenn ihr jetzt anfangen würdet, irgendwie Lachs mit anzubieten auf eine Bowl oder so, das wird irgendwann einmal, das könnte verhängnisvoll enden. Entschuldigung. Gleichzeitig habt ihr einen sehr, sehr kühne Wachstumspläne. Ich glaube, deine Gründungspartnerin, die Anna Schubert, hat gesagt, in 5 Jahren, also vor einem halben Jahr hat sie, glaube ich, mal gesagt, in 5 Jahren 55 Millionen Umsatz, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe.
Ja, können mehr werden.
Klar, und du nickst, du scheinst das da wirkt so ein bisschen völlig easy cheesy, 55 Millionen Umsatz.
Ja, würde ich fast sagen, ehrlicherweise.
Ja,
also
ja.
Ist ja so, wir haben halt jetzt auch Läden, da macht ein Laden 2 Millionen Euro Umsatz einfach. Das ist mit Haferbrei. Also das ist ja schon irgendwie, wo man sagen muss, krass einfach. Und wir wissen, dass ein Bahnhof funktioniert. Es gibt so viele Bahnhöfe auf dem Blatt Papier noch, die relevant sind. Und
ist das ein Bahnhofsladen mit 2,5 Millionen Umsatz?
Es sind 2 Läden, einmal ein Bahnhof, einmal Flughafen.
Ja. Ja. Also das sind schon die Top. Das sind schon so die Top-Spots.
Ja. Mhm. Ja, absolut. Und da, wenn man jetzt nochmal sich überlegt, okay, wir wachsen halt jetzt dieses Jahr wieder um 16%, nachdem wir jetzt letztes Jahr um 19% auf selbe Fläche, was passiert in 5 Jahren mit größerer Anzahl an Läden, mehr Marketing, mehr Bekanntheit der Marke, noch mehr Leute, die es entdeckt haben. Ich bin sehr gespannt.
Wow. Ja, vielleicht dann nachher nochmal über die Wachstumspläne. Was du jetzt angesprochen hast, und das ist tatsächlich hochspannend, ist, dass ihr sehr bewusst die Rechtsform eures Unternehmens geändert habt. Das Unternehmen befindet sich neuerdings in dem, was man Verantwortungseigentum nennt.
Ja. Ja.
Kannst du das erklären?
Nein. Also das ist jetzt auch ein heißes Thema, weil es gestern im Koalitionsvertrag von der neuen Regierung auch wieder drin ist. Also es gab schon im Koalitionsvertrag der letzten Regierung den Plan, eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen zu machen. Das ist jetzt so einer der offiziellen Ausdrücke dafür, statt Verantwortungseigentum. Und jetzt ist es wieder drin bei der neuen Regierung. Mhm. Das ist ein Plan vom Koalitionsvertrag, dass es wirklich eine eigenständige Rechtsform ist. So, was ist die Idee dahinter? Es gibt mehrere Ideen dahinter. Die Hauptidee der Regierung, das zu machen, ist das Problem der Nachfolge. Ist, dass man sagt, okay, du hast ein Unternehmen, passt, läuft, alles gut, aber du hast keinen Nachfolger. Mhm. Deine Kinder wollen es nicht machen und du hast schon von all deinen Unternehmerfreunden gehört, dass nachdem die es verkauft haben, es irgendwie auseinandergenommen wurde und dann die Seele vom Unternehmen ziemlich schnell weg war. Nicht immer, aber es passiert und hast keine Lust drauf. Mhm. Und dann hast du irgendwie einen Mitarbeitenden in deinem Team, wo du sagst, der könnte das eigentlich machen, aber er hat kein Kapital. Und dann hast du die Möglichkeit, das Unternehmen in Verantwortungseigentum zu überführen. Und das ist die Idee, dass das Unternehmen sich quasi am Ende selbst gehört. Mhm. Das prominenteste Beispiel davon ist bei Bosch. Also Bosch, Milliardenkonzern, ist ein Unternehmen, was am Ende niemandem gehört.
Tatsächlich.
Also im Prinzip, ja, es ist faszinierend, weil der Gründer, Robert Bosch, glaube ich, heißt er, hat erstmal versucht, das Anteile seinen Managern zu geben, hat gemerkt, sie haben immer mehr nach ihrem eigenen Anteil Interessen gehandelt und nee, war doch nicht der richtige Weg, hat so verschiedene Konstellationen, hat sich Familienunternehmen angeguckt, hat gesagt, ja stimmt, ist erstmal geil, aber irgendwann haben meine Kinder nochmal 2 Kinder, die haben nochmal 2 Kinder und irgendwann gibt es irgendwie 100 Shareholder von dem Ganzen. Mhm. Und dann hat er den Weg gefunden, die Idee gefunden, die Stimmrechte, das ist ein bisschen juristisch, und die Gewinnrechte zu trennen. Und die Idee dahinter ist zu sagen, das Problem ist, solange der Unternehmer an Bord ist, der Inhaber an Bord ist, dann sind die Interessen vom Unternehmer gleich, weil du kriegst das Geld aus der Firma raus und triffst auch die Entscheidung und wenn du die falsche, tust dir weh. Mhm. Wenn du das immer mehr entkoppelst und irgendwann hast du einen Inhaber, der sonst wo wohnt und du machst das operative Geschäft woanders, dann wird der Inhaber sehr weit entfernt vom operativen Geschäft seine Entscheidungen treffen und für seine Interessen, für seine Renditinteressen im schlimmsten Fall und nicht für die Interessen des Unternehmens. Mhm. Und um das zu verhindern, hat dann bei Bosch ist jetzt das Modell, dass ich glaube 90% der Gewinnrechte sind innerhalb gehören Bosch selbst. Also wenn jetzt Bosch Gewinne macht, dann bleiben 90% der Gewinne im Unternehmen drin und 10% der Gewinnrechte gehen zur Bosch Stiftung und werden für gemeinnützige Zwecke genutzt. Und die Entscheider, dass der Beirat von Bosch, der Aufsichtsrat oder was auch immer, hat keinerlei Gewinnrechte am Unternehmen. Und die Entscheidung, die er trifft, würde jetzt nicht treffen, weil er sagt, mein Aktienpaket kann ich ja noch ein bisschen aufhübschen, wenn ich jetzt nochmal so 1000 Entlassungen ein paar Mal mache.
Ja.
Und der Grundsatz, erstmal diese Idee, dachte ich mir, ja geil. Das ist ja genau das, ist eigentlich total logisch, vor allem wenn man jetzt in der Gastronomie schon länger unterwegs ist, für uns jetzt 11 Jahre, und man merkt, ja, fairerweise, Inhaberwechsel, größere Struktur, kauft eine andere Struktur, wo wird als erstes gespart, um die Kauf zu finanzieren, Personal und Ware. Das sind die einzigen Hebel, die du dann hast.
Ja. Ja.
Und das machst du 2-3 Mal und am Ende landest du mit dem, was du in leider irgendeinem großen Teil der Gastronomielandschaft siehst, ist einfach irgendwie überpreiste, nicht so gute Produkte, zumindest jetzt an Bahnhöfen oder Verkehrsknotenpunkte.
Ja.
Und da haben wir uns gesagt, okay, wir wollen das nicht, weil wir haben gemerkt, okay, wir haben ein Unternehmen, was eigentlich echt viel wert ist, und wir haben auch richtig schwierige Phasen gehabt mit Corona, wo wir alle Läden zumachen mussten, aber die Mieten genauso weitergelaufen ist, muss man auch dazu sagen. Also den Tod haben wir einige Male schon auch gesehen in der Laufbahn durch diese verschiedenen Konstellationen. Und wir sind jetzt da, wir sitzen auf einem eigentlich funktionierenden Businessmodell. Wir müssen es noch jetzt die nächsten Jahre weiter beweisen, dass wir wirklich so skalieren können, aber eigentlich funktioniert es, und wie geht's weiter? Und der Weg, wie es klassischerweise weitergeht für ein Startup, ist, das Unternehmen zu verkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann hast du halt deine Million, was ja einiges wert ist, wenn du die normalen Faktoren drauf, den Umsatz, den du gerade genannt hast, schlägst, was das dann wert ist. Und meine Partnerin und ich haben damals irgendwie schon knapp die Hälfte gehalten, mein dritter Mitgründer dann noch ein Drittel quasi, und dann gab es Investoren an Bord. Und dann, was wird passieren? Wir wissen schon genau, wer es kaufen wird, weil da gibt es ja nicht so viele Player am Markt, die was kaufen.
Ja.
Und dann laufe ich mal zu so einem Laden, der von denen betrieben wird, und gucke mir ganz ehrlich an und sag mir, kannst du damit leben, wenn jetzt, du bist jetzt um die 30, wenn die nächsten verbleibenden 40 Jahre deines Lebens an so einem Laden vorbeigehst und siehst, dass sie so operaten und so die Sachen verkaufen, wie das ist. War es das wert? Da hat man sich gesagt, nee, also da, warum hätte ich von vornherein gleich andere Produkte? Da hätte ich mir das alles sparen können. Ja. Hätte ich gar nicht viel kaufen müssen. Das wäre doch völlig egal gewesen. Und da haben wir gesagt, okay, das geht halt einfach nicht so weit. Und Corona war auch nochmal so eine, das war für viele, glaube ich, Unternehmer, die jetzt auch diesen Podcast hören, die in der Gastronomie waren in Corona, wo man wirklich so gemerkt hat, hey, worum geht's im Leben? Weil wirtschaftlicher Erfolg und das kann so schnell weg sein, ohne dass man irgendwas dafür kann. Und da hat man auch gemerkt, wie schnell Glaubenssätze schwanken in der Zeit, wo es ums Überleben geht. Und wo man merkt, in der Corona-Zeit, ich habe es auch an anderer Stelle schon mal erzählt, du hättest mir 10 Euro geben können und ich hätte die ganze Firma gegeben. Einfach um raus zu sein aus diesem unfassbaren Stress, irgendwie die Kids zu Hause zu haben, nicht systemrelevant zu sein, alle Läden sind zu, die Mieten laufen weiter. Gastronomie ist aber eh irgendwie sowieso die Branche, die es mal verdient hat, weil sie eh Schwarzgeld macht die ganze Zeit. Also die ganzen negativen Zyklus über eine lange Zeit auf zu, was ist wichtig, man merkt, dass es halt politisch motiviert ist, wie manche Entscheidung getroffen wird und dass es nicht irgendwie wirklich daran geht, wie, was wirklich Sinn macht jetzt für die Wirtschaft oder die Gesellschaft. Und das alles, da hätte man ja, und da habe ich gemerkt im Nachhinein, okay, ich denke hier, dass ich hier als Gründer für mein Unternehmen sorge und für alle verantwortlich bin, aber faktisch, wenn es hart auf hart kommt, kann es auch Situationen geben, wo ich einfach alles verticker, weil es mir gerade zu blöd wird irgendwie. Und da muss man sagen, okay, wer schützt mich davor?
Ja.
Und da kam halt der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich eine Rechtsform finden, und das ist jetzt mit Verantwortung der Fall. Also 99% der Stimmrechte von Haferkater gehören Haferkater selbst. 1% der Stimmrechte gehört eine Stiftung in der Schweiz, die nur den Zweck hat, zu verhindern, dass wir jetzt nochmal den Gesellschaftsvertrag verändern. Und dass sie doch sagen, nee, jetzt haben wir doch unsere Meinung geändert. Und ich bin jetzt als geschäftsführender Gesellschafter, habe ich meine Stimmrechte, solange ich im Unternehmen bin und das Unternehmen operativ führe. Wenn ich aus dem Unternehmen aussteige, dann muss ich meine Stimmrechte jemand anderes, der im Unternehmen ist, weitergeben.
Und wenn du sagst, 99% aller Stimmrechte gehören Haferkater selbst. Was bedeutet das? Der Belegschaft, allen Beschäftigten oder was,
ja,
was
bedeutet das? Also das kannst du erstmal sowieso im Gesellschaftsrecht genauso machen, wie du willst. Kannst halt in Verantwortungseigentum gehen und eine total liberal geführte, holokratische Firmenstruktur aufbauen, kannst halt auch in Verantwortungseigentum und so machen die Bosch, klassische Aufsichtsratsgeschäftsführung, ganz normales Business, sagen wir mal, da gibt es keine Regel erstmal, kann alles sein.
Ja.
Und bei uns ist es so der Fall, dass wir gesagt haben, die Stimmrechte müssen bei Geschäftsführern sein von der Firma und die werden ernannt von sogenannten Verantwortungseigentümern, das ist im Prinzip die Gesellschafter ähnlich und das sind dann wir drei Gründer erstmal und Verantwortungseigentümer, die Mehrheit der Verantwortungseigentümer des Stimmrechter bei diesen muss aus Mitarbeitern im Unternehmen kommen. Also wir können jetzt nicht aussteigen, trotzdem alles alleine entscheiden und ja. Sondern müssen uns damit abfinden, dass da jemand anderes dann auch mitreden
ja.
kann. Ja. Oder die Entscheidung sogar am Ende trifft.
Ja. Spannend. Also ich finde, ich bin jetzt noch ein bisschen das alles am Verarbeiten, weil du das sehr, sehr schlüssig dargestellt hast, warum ihr diesen Schritt ja. gegangen seid. Macht total Sinn. Merkst du seither, dass, also bist du ruhiger dadurch als...
Ja, als, tatsächlich schon.
Ja?
Ja, also die Frage erstmal, die glaube ich, das Konzept erstmal ist ja so, dass auch hier in der klassischen Gastronomie hast du viele familiengeführte Betriebe, die über mehrere Generationen sich wirklich gut um ihr Team kümmern, wirklich gut um ihre Lieferanten und Partner und alles kümmern. Und fragen sich ein bisschen, was soll das, dieses Ding da? Irgendwie kannst du es ja deinen Kindern geben. Und die Idee ist aber eigentlich genau die gleiche, die Wahrung der Werte. Wie schützt man die Werte vom Unternehmen langfristig? Und da gibt es verschiedene Modelle. Bei uns war das jetzt das Modell. Und ich glaube, viele, die von ihren Eltern das Unternehmen übernommen haben, wissen, es kann Fluch und Segen zugleich sein.
Klar.
Kann eine Option, und auch in diesem Modell könnte theoretisch eins meiner Kinder dann auch im Unternehmen irgendwann einsteigen und das machen. Theoretisch schließt sich ja nicht aus.
Genau, das ist ja dadurch nicht unmöglich, ne? Muss man auch dazu sagen.
Absolut, genau. Ja. Und das ist jetzt die Frage, die ich öfters mit den Gastronomen begegne, die jetzt familiengeführte zweite Generation dann machen. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man sagt, jetzt will ich nicht mehr, habe aber niemanden, was mache ich dann? Dann ist das eine eventuelle Lösung. Man kann es auch verkaufen, es ist total berechtigt, dass man sagt, hey du, ich habe so lange geackert, um dieses Ding aufzubauen, jetzt kann ich einfach mal richtig an Vermögen kommen, indem ich es verkaufe und ich will einfach mal nichts mehr damit zu tun. Völlig fein. Das ist irgendwie, ich will das gar nicht verurteilen. Es ist nur, das ist auch eine Option, das zu machen, diesen Weg zu gehen.
Ja, total. Spannend. Wachstum.
Ja.
Das wäre jetzt, ich sehe, die Zeit ist schon so fortgeschritten, aber was sind jetzt Pläne, also du hast es vorhin gesagt, fand es sehr, sehr beeindruckend, wie du sagst, ja klar, 55 Millionen, natürlich, warum soll das nicht gehen? Gibt es da so eine Art Schlachtplan schon? Geht es darum, in ganz Deutschland vor allem jetzt mal Flughäfen und Bahnhöfe anzugehen, dort mal sesshaft zu werden oder was ist so groß, im Großen und Ganzen mal so die Strategie.
Ja, erzähle ich gerne. Ich glaube auch, vielleicht auch noch mal nur einen anderen Punkt einzugehen, den sich Leute oft fragen in diesem Modell, ist, dass man sagt, okay, dann was ist denn dein Treiber, wenn du jetzt nicht mehr selbst, je mehr Umsatz und Gewinn du machst, umso mehr dir dann als Gewinnausschüttung rausnehmen zu können irgendwie. Das ist eine Frage und ich glaube auch, halt oft, dass die oft dadurch beantwortet wird, wie alle anderen Leute, die im Podcast sind, halt auch oft ist man ein Unternehmer vom Typ her. Und es hat gar nichts damit zu tun, wie viel Geld man damit verdient. Es ist einfach so eine Fluch oder Segen oder Leidenschaft oder was auch immer. Man will immer was Neues machen irgendwie. Und da das Interessante ist, es geht nicht weg, nur weil man jetzt diese andere Rechtsform geht. Einfach ist einfach weiter, andere Motivation, das dann zu haben. Und auch für mich war der Punkt auch, dass ich das Gefühl hatte, dass es gesund ist, auf Sachen zu verzichten grundsätzlich im Leben. Das ist also auf Optionen und dass, wenn man ständig die Überlegung hat, kann ich es verkaufen und wenn ich das Geld hätte, dann könnte ich mir das kaufen und so weiter. Diese Diskussionen sind komplett weg und das ist extrem erleichternd. Das ist extrem erleichternd, wenn man dann sagt, hey, eigentlich worum geht's irgendwie? Gesundheit, Familie, Freunde, diese Sachen im Leben ausgeglichen zu sein und das Geld siehst du irgendwie selten als Faktor, wo du sagst, je mehr du davon hast, umso glücklicher bist du, da gibt es irgendwie einen Sättigungspunkt dann irgendwann. Mhm. Genau, und jetzt zum Wachstumsplan ist es halt so, dass wir sagen, genau wie du sagst, nur Verkehrsknotenpunkte. Ich finde, die Gastronomie gerade im Allgemeinen hat eine sehr schwierige Lage mit Stadtlagen. Das ist sehr kompliziert einzuschätzen, weil du hast halt durch Homeoffice hast du Umsatztage, die dir knallhart fehlen für Mittagstisch, für diese Sachen. Es ist nicht absehbar, wie es weitergeht in den nächsten Jahren genau, also wo die richtig gute Lage sich befindet. Tourismus an den Top-Lagen.
Das ist ein Thema. Was ist im Jahr 2025 und in Zukunft eine gute Lage?
Ja, es ist schwer. Also manche sind immer noch so No-Brainer, würde ich sagen. Ja, es gibt manche Lagen weniger, aber bei vielen finde ich es echt schwer einzuschätzen. Und vor allem das Problem ist, du bist ja in einem Markt, wo die Vermieter oder die Eigentümer wegen ihrem blöden Buchwert nicht von ihren Mietvorstellungen runtergehen, obwohl der Markt das gar nicht mehr hergibt. Mhm. Also du hast auf dem, die kochen immer noch, ob ich jede Woche ein Exposé für irgendeine B-Lage in München für 16.000 Euro Miete und denken, ja, das ist so absurd, das ist so verrückt einfach. Und sobald sie die Miete runtergehen, dann wird der Wert der Immobilie kleiner und deswegen machen die das nicht und irgendwann muss sich das drehen. Das ist sicher auch als viel größeres Problem als jetzt Mehrwertsteuer oder andere Themen, einfach, dass einfach die das keine Relation mehr hat. Mhm. Naja, und jedenfalls, also Stadtlagen für uns no way erstmal. Ja. Und auch, wir haben das ganze Produkt auf Bahnhof optimiert, auf schnell Takeaway trotzdem hausgemacht. Das ist der Business Case irgendwie für uns. Und das heißt, mehr Bahnhöfe, kleinere Bahnhöfe auch mal machen. Und da sehe ich, in Deutschland sehe ich, wir sind da 30 Standorten, sehe ich 80, 90 Standorte auf jeden Fall nur an Verkehrsknotenpunkten erstmal, wo ich genau dir sagen kann, dieser Bahnhof, diese Lage und bis in 2028 kann ich dir auch wahrscheinlich schon sagen, welche Bahnhöfe wir wann eröffnen, weil wir schon wissen, was da irgendwann passieren wird, weil wir schon so lange an den Bahnhöfen arbeiten, dass wir genau sagen können, dieses Konzept läuft wahrscheinlich so semi-gut, dann wird's rausgehen, dann bewerben wir uns und in der Regel sind wir so stark vom Angebot mittlerweile, also Mietangebot plus Konzept, dass wir sehr wahrscheinlich die Lage bekommen, manchmal halt auch nicht. Und das wissen wir. Das ist das erste, Internationalisierung, dass wir sagen, ist eher so ein nice to have, was echt anstrengend auch ist, in einem anderen Land anzupassen. Also nicht so einfach da und viele scheitern ja genau an diesem Schritt. Also einmal Österreich, wir haben Airport Wien und gucken uns gerade an Bahnhöfen eine Lage und kriegen vielleicht eine sehr gute Lage an Bahnhöfen. Das wäre sehr schön, wenn das klappen würde. Mhm. In der Schweiz haben wir jetzt ein Angebot abgegeben für eine gute Fläche. Mal gucken, ob das funktioniert, auch in einem Bahnhof. Und in Paris haben wir jetzt mit einem Partner, der ein Gastronom ist aus Frankreich, und haben jetzt und einer anderen Brand in Pop-Up aufgemacht, mit dem Ziel, da weitere Standorte gemeinsam zu eröffnen. Und den sonst in Deutschland Fokus.
Ganz bewusst als anderer Brand? Okay.
Mhm. Ja, genau, weil Havercard, Havercard auf Französisch nicht unbedingt. Und wenn es irgendwie ein Land gibt, neben der Schweiz wahrscheinlich, wo man sehr drauf pocht, dass die Konzepte regional rauskommen, dann ist Frankreich da weit vorne, denke ich. Und und der Gastronom ist halt totaler Match von der Kultur und von all dem. Der hat so eine Salat-Healthy-Food-Kette aufgebaut, die heißt Cogent in Paris, und der hat da 30 Läden davon gemacht, wahnsinnige Umsätze, 30 Läden nur in Paris davon gemacht und hat es verkauft, hat die Hälfte seinen Mitarbeitern verschenkt am Geld, irgendwie ist auch total vom seinen Sinn, wie er will Business machen, aber es nicht, um selbst sich zu bereichern, genau, sind total auf einer Wellenlänge. Mhm. Und mit dem haben wir jetzt das Konzept gemacht, was dann operativ eine Stiftung gehört, also was total in dem Plan ist einfach, wie wir das sehen mit dem Wirtschaften, wie wir gerne wirtschaften. Und daneben ist jetzt der Plan, was jetzt neu kommt, und da will ich noch nicht so viel dazu sagen, wir öffnen ein zweites Konzept an einem Bahnhof im Mitte des Jahres und in den nächsten 2-3 Monaten, und das halten wir uns offen, das auch noch weiter zu machen. Und zwar ist unser Plan, wir haben ein Franchise-System, also wir haben eigene Läden, wir betreiben 9 Filialen selbst von den 30, wir haben sonst Franchise-Partner, gucken bei den Franchise-Partnern, dass wir fast immer einen regionalen Partner haben, der seine ganze Selbstständigkeit auf Havercard und Wachstum von Havercard baut, also total Brand also daran glaubt und das auch operativ genauso schmeißt, wie wir das schmeißen würden, wenn wir selbst noch am Ruder wären von den Läden. Und da haben die größten so 5-6 Läden quasi in einer Region, alles irgendwie eine halbe Stunde oder maximal eine Stunde entfernt. Und um denen weitere Wachstumsmöglichkeiten zu geben, aber im Bahnhofskosmos zu bleiben, überlegen wir halt auch andere Marken an Bahnhöfen zu entwickeln, zu bringen und dann mit der Idee, genau wie es sehr große Player wie Lagardère, SSP, die alle an der Börse fast sind quasi, dann auch verschiedene Marken aufzubauen am Bahnhof, aber immer mit diesem Anspruch und mit dem wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil, den wir haben, dass wir das Geld nicht an Shareholder ausgeben müssen. Mhm. Wir können das Gesamte, wir müssen jetzt erstmal noch diesen Investoren rauskaufen, den wir gemacht haben, weil ja auch eine große Summe Geld wir eingesammelt haben, rausfinanzieren und Zinsen und alles irgendwie. Das dauert noch die nächsten 5 Jahre, glaube ich, bis wir das alles zurückgezahlt haben. Aber dann hast du die geile Situation, dass du kein Geld aus dem Unternehmen rausnehmen musst, sondern es alles drin bleibt.
Ja. Ja, das heißt, in 5 Jahren sind auch die Investoren, die jetzt schon draußen sind, auch wieder abbezahlt.
Genau, also das Geld, was wir aufgenommen haben, um die rauszukaufen, ist dann auch vom Plan, vielleicht sind es auch 2 Jahre später und wenn jetzt nochmal Corona kommt, dann haben wir echt ein Problem.
Wer weiß. Ja. Ich wollte gerade sagen, das wird ja schon nicht sein, aber ich glaube, wir sind alle mittlerweile Vertreter einer Generation, die immer gefasst ist, dass was passieren kann. Ich glaube, das ist einfach so.
Absolut. Ich glaube ja auch, jeder, der in der Gastronomie tätig ist, hat da echt ein paar Traumas von dieser Seite, der unternehmerisch verantwortlich war für die Zahlen. Und es gab ein paar wenige, die es geschafft haben, also die Glück hatten und für die war es sogar gut, aber das war schon, das ist jetzt schon traumatisch ein bisschen, was da abgegangen ist.
Ja, zum Glück hat sich zumindest bei euch hat man den Eindruck, alles zum Guten gewendet, muss man sagen. Es sind genauso kühne wie inspirierende Zukunftsaussichten, die du uns da zeigst und die du gemacht hast. Und ich glaube, was auch einfach wahnsinnig inspirierend ist, und das war auch der Grund, warum ich diesen Podcast machen wollte mit dir, ist, dass es sehr, sehr unerwartete und untypische Erfolgsgeschichten gibt in der Gastronomie, die einfach zeigen, dass es nicht immer nur an klassischen Optimierungskonzepten immer liegen muss, sondern dass es was anderes
ist. Das ist absolut so. Und ich denke, das ist das Schöne, glaube ich, auch an der Gastronomiebranche, dass sie so offen ist für dass man so niedrigschwellig einsteigen, was auch die Gefahr natürlich ist, aber dass man halt, das ist zumindest eine Branche, wo man auch ohne in dritte Generation schon ein Teil des Business zu sein, auch mitmischen kann, mitmachen kann. Es gibt halt, jetzt letztens hat der Foodservice-Preis hat ja diese Pesca irgendwie bekommen, auch von Leuten Quereinsteigern, die jetzt auch nochmal Erlebnisgastronomie, ich war leider noch nie in einem Laden von denen, mit Fisch basieren, wo man immer wieder neue Sachen um die Ecke kommt, wo man sagt, geil, stimmt, oder Big Mama auch irgendwie, eher BLA als Gründer, wo man sagt, boah, krass, nochmal komplett neuer Ansatz irgendwie, wie man diese Sachen macht.
Ja.
Und auch diese Sache mit, jetzt nochmal auch nur, um auf diese Zeit in Corona zurückzukommen, wo alle Läden dann zumachen mussten, sind wir halt dann auch zu neuen Investoren gelatscht und gesagt, Leute, jetzt ist der Moment, um richtig zu investieren. Warum? Weil wenn wir da kurz vor Hops sind, weil alle unsere Läden zumachen mit hohen Mieten, die dann weiterlaufen, dann ist das Gleiche für alle anderen. Und wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, in den nächsten 3 Jahren Top-Lagen an Bahnhöfen anzumieten, dann ist es, wenn der Cash hat, der kann es machen.
Ja.
Und war ein bisschen gepokert, weil selbst in der Situation, wo du denkst, hey, irgendwie, was machen wir jetzt?
Aber Euro und ich verkaufe die Firma, wie du vorhin gesagt hast. Ja.
Genau. Aber Fakt ist genau das eingetreten. Ja. Die Wettbewerber haben alle nicht mehr investiert in den nächsten Jahren.
Ja.
Und wir konnten uns eine gute Lage nach der anderen einverleiben irgendwie.
Und sie sahen ihr Investment belohnt, muss man auch dazu sagen.
Absolut. Und das ist halt auch das, was schön ist, dieses Durchhalte. Ich glaube, das haben viele auch in der Gastronomie, dieses Durchhaltevermögen auch. Immer wieder auf die Beine fallen, immer wieder was Neues überlegen. Ist eine universelle Regel, würde ich behaupten, um zu überleben.
Absolut. Und in der Gastronomie wird sie teilweise, wie man auch bei euch sieht, zur Perfektion beherrscht.
Ja, danke schön.
Ja. Ja, ich danke dir, lieber Leandro, dass du dir die Zeit genommen hast, um da einen Deep Dive in den Haferkarte und in eure unternehmerischen Visionen zu machen und auch das, was da alles so beeindruckend und inspirierend funktioniert hat. Ja, ich glaube, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht noch nie bei Haferkater sich einen Porridge gegönnt haben, die wissen jetzt, was zu tun ist bei der nächsten Reise. Und
das ist auf jeden Fall der Fall.
Ja, anstrengend wird man sich wahrscheinlich nicht müssen in den nächsten Jahren, weil wir werden immer mehr von euch sehen, nehme ich an.
Das ist der Plan und wird auch immer eine schöne Eröffnung, die jetzt stattfinden werden. Und wie du sagst, alle Hörer, die jetzt sagen, ey, Haferschleim, der war ganz nett vielleicht oder auch nicht, aber das ist echt nicht mein Ding. Geht bei der nächsten Reise zu Haferkater, kauft euch einen Apfelkater und probiert es einfach mal und guckt, was dann passiert. Und ich bin sicher, die meisten von euch werden sich denken, schmeckt doch nicht so schlecht.
Ich merke erst jetzt, dass wir einen ganzen Podcast geschafft haben, über Hafer und Porridge zu halten, ohne das Wort Haferschleim in den Mund zu nehmen. Das ist super.
Am Ende haben wir es dann nochmal geschafft, aber ich finde es wunderschön. Ich finde es provokant am Wort Haferschleim geil. Traut euch doch einfach mal, wenn ihr eine Leber von irgendeinem weiß nicht was dann auch mal isst, weil ihr es irgendwie spannend dann findet, probiert doch mal Haferschleim und springt überhaupt nicht hin. Und wird gut.
Ich finde es auch super für die Überschrift, weil wir können jetzt, Haferschleim ist super als Überschrift, also Millionen-Business Haferschleim oder so. Ja?
Genau. Genau, möglichst provokant.
Genau. Danke dir, Leandro, und bis ganz bald, sage ich. Ciao.